Ja, Friede sei mit euch, liebe Gemeinde hier in Herbrichting. Schön, dass ich bei euch sein darf und mit teil sein darf dieser Predigtreihe, in der wir ja gerade sind. Letzte Woche habe ich gerade gesehen, war Lothar Rapp bei euch hier. Wir haben es uns als Pastoren vorgenommen, euch in diesen 4 Wochen mit hineinzunehmen in das, was auf uns zukommt, was die Bibel sagt, was auf uns zukommt, was wir erwarten können. Wir wollen das hoffnungsvoll verkünden und die großen Linien zeigen. Keinen spezialisierten Endzeitfahrplan, keine Details und sich verlieren in Spekulationen, sondern die großen Dinge. Und die Übersicht, die habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, letzte Woche beim Lothar. Er hat da ja das Thema Entrückung und wann sie wahrscheinlich stattfindet und so weiter und was dabei wichtig ist. Arno hat das spannende Thema des Antichristen und Enrico Trübsal und Wehen. Und ich habe, ist eigentlich relativ einfach, denn mein Thema lautet Gericht und Ewigkeit und das kommt einfach am Ende. Da gibt's nicht viel jetzt zu spekulieren oder wann es kommt und mittendrin und vorher oder nachher. Klar ist, Gericht wird kommen. Das ist klar. Das ist in der Bibel glasklar. Und die Ewigkeit wird kommen. Und die Ewigkeit ist ziemlich lang. Unvorstellbar lang. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen. Was kommt da auf uns zu? Und das Gericht ist der Punkt, der entscheidet über den Ausgang unserer Ewigkeit, wo wir sie verbringen werden. Heutzutage, ich weiß nicht, wie es euch geht, an was ihr denkt beim Thema Gericht, ob ihr jetzt schon ans Mittagsgericht denkt oder an was auch immer. Darum geht es also heute nicht in dieser Predigt. Es geht um viel, viel ernsthaftere Themen. Heutzutage wird die Rede vom Gericht oft abgetan und als irrelevant oder altertümlich abgetan und wie kann ein Gott der Liebe denn überhaupt richten und strafen und so weiter und ja, wie kann das überhaupt möglich sein? Aber lassen wir uns nicht durcheinander bringen und aus der Bahn werfen, auch von dem, was vielleicht nicht mehr hineinpasst in unsere Zeit. Der christliche Glauben hat schon immer bekannt, wie es aus dem Apostolikum, also aus dem Glaubensbekenntnis der Christenheit kennt. Dort heißt es nämlich, Jesus Christus wird kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und es ist auch gut so. Einfach nur mal ganz kurz der Gedanke für alle, die sagen, wie kann ein Gott der Liebe denn richten? Ich sage, was ist das für ein Gott der Liebe, der nicht das Böse richtet? Ja, denken wir uns, und das haben wir ja in diesen Zeiten vor Augen, wie viel Böses es in dieser Welt gibt, wie viel Leid und wie viel Unrecht geschieht, wie viel Korruption und Vergewaltigung und Menschenhandel und Kriege und Tyrannen und Machthaber und Despoten und Krieg und was es alles gibt an Bösem. Was wäre das für ein Gott, der sagen würde, passt schon. Ich drücke mein Auge zu. Das ist vor allen Dingen sehr tröstlich für all jene unter uns, die selber Unrecht erfahren haben in ihrem Leben, die selber Böses erfahren haben, dass wir die Gewissheit haben dürfen, eines Tages wird Gott Recht sprechen. Natürlich sollten die Gerichte dieser Welt auch gerecht richten und die Person dann zur Rechenschaft ziehen, so gut es geht, durch Gefängnisstrafen oder was auch immer eben nötig ist. Aber keine Gefängnisstrafe der Welt kann es wieder gut machen oder wirklich Gerechtigkeit wiederherstellen, wenn zum Beispiel jemand ein Menschenleben genommen hat. Das ist ja unaufwiegbar, aber bei Gott, in Gottes gerechter Hand, eines Tages wird er Gericht schaffen. Also es ist tröstlich, nicht nur das böse Gericht kommt und das Düstere, sondern es ist tröstlich für uns. Aber natürlich ist es auch herausfordernd, weil wenn wir sagen, Gott richtet das Böse, dann müssen wir natürlich auch ehrlich genug sein und sagen, Mensch, da gehöre ich auch dazu. Auch in meinem Leben, in meinem Herzen tief drin gibt es böse Gedanken, gibt es Dinge, die ja ungerecht sind und die Gott auch sieht und gerichten wird. Also deswegen dürfen wir da gespannt drauf hinzugehen, mit Trost, aber auch mit Ehrfurcht. Und die wichtigste Frage für dich und für mich, wenn wir sagen und wenn der christliche Glaube sagt, Gericht kommt, und es ist das Tor zur Ewigkeit. Wie stehen wir an diesem Tag des Gerichts da vor Gott? Das ist die überhaupt wichtigste Frage des ganzen Lebens. Gerade wenn wir auch nochmal die Relation unserer 50, 60, 70, wenn es hochkommt, 80, 90 Jahre anschauen im Vergleich zur Ewigkeit, die unendlich lang ist. Was stellen wir uns denn in diesem Leben schon für Fragen, oder? Oh, was halten wir für Vorsorge für unsere Rente? Und was investieren wir jetzt, damit wir dann in der Rente es gut haben, in den 20 Jahren Rente, wenn es hochkommt, 30, ja, keine Ahnung. Und was kann ich jetzt tun, um morgen das Klima zu retten? Und was kann ich jetzt tun, damit es mir morgen gut geht? Also wir Menschen sind ja schon, eigentlich haben wir verstanden, dass wir langfristig denken müssen und jetzt investieren müssen für die Zukunft. Aber wenn wir dann in die Ewigkeit denken, irgendwie ist das in Vergessenheit geraten. Und wir sind so fokussiert auf das Diesseits, dass wir das Jenseits vergessen. Und deswegen ist es umso mehr wichtig, dass wir uns Gedanken machen, wie stehe ich Tag am Tag des Gerichts und wie stehe ich da in der Ewigkeit? Wo ist mein Platz dort? Das möchte ich mit euch einfach jetzt heute thematisieren. Und wenn wir über das Thema Gericht nachdenken oder Gerichte, dann müssen wir wirklich zunächst mal präzisieren, dass es mehrere Gerichte gibt, auch in der Bibel beschrieben sind. Nicht nur ein Gericht. Die meisten kennen das jüngste Gericht, das Endgericht, das Weltgericht. Darüber werden wir auch noch sprechen gleich. Aber zunächst möchte ich etwas thematisieren, was auch oft in Vergessenheit geraten ist in unserer Christenheit, nämlich das sogenannte Preisgericht. Es ist in der Kirchenstätte als Preisgericht eingegangen, weil da die Rede auch von Lohn ist, von einem Preis, den man auch erhält. Und dieses Gericht hält Gott, besser gesagt, hält Jesus Christus zuerst mal an seiner Gemeinde. Es ist also ein Gericht, wo unser Herr Jesus Christus uns Christen, uns die, die wir glauben an Jesus Christus, die wir seine Nachfolger sind, richten und beurteilen wird. Wann das genau kommt, es ist sehr wahrscheinlich an diesem Punkt, wenn Jesus wiederkommen wird und seine Gemeinde ihm entgegengerückt wird. Ich weiß jetzt nicht, was Lothar letzte Woche gesagt hat zum Thema Entrückung, aber so ist der Plan. Und das Gericht beginnt im Hause Gottes, so heißt es im ersten Petrusbrief. Und wir müssen alle eines Tages offenbar werden vor dem Richterstuhl Jesu. Und dort, diese Stelle, die dieses Thema beschreibt, ist im 1. Korintherbrief Kapitel 3, die Verse 11 bis 15. Und die möchte ich mal lesen. Dort heißt es, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer geoffenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird der Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Hier ist die Rede von Gericht, von einem Feuer, von einem Tag, an dem offenbar wird, in dem ans Licht kommt. Ja, was kommt ans Licht? Unsere Werke, wie wir gebaut haben. Hier ist die Rede von einem Fundament. Und das Fundament ist Christus Jesus, unser Herr, auf dem wir stehen als Gläubige. Und von diesem Fundament werden wir auch nicht durch dieses Gericht ja weggestoßen. Es geht hier nicht um unsere Verdammnis oder um unser ewiges Leben, sondern es geht hier darum, dass Jesus uns prüft, uns läutert durchs Feuer hindurch, damit sichtbar wird, haben wir in unserem Leben auf Heu oder Stroh, auf leicht brennbares, leicht verfliegbares gesetzt? Oder haben wir gebaut auf diesem Fundament mit festen, ja, Edelmetallen, mit Steinen und mit Gold und mit Silber? Diese Dinge stehen für diese Frage, ob wir in unserem Handeln, mit welchen Motivationen, mit welchen Absichten, weil es ist ja oft nicht sichtbar, wir sehen nicht, was im Herzen ist, des anderen, Gott sieht es. Und es kommt an diesem Tag hoch. Haben wir mit Eigennutz gedient? Haben wir selbstsüchtig gedient? Haben wir unsere Agenda durchdrücken wollen? Haben wir fleischlich gehandelt? Haben wir nach Gewinn getrachtet, menschlich gesehen? Dann wird das alles hochkommen und wird im Feuer geläutert werden und verbrannt werden. Und das heißt hier, dass man Schaden leiden wird. Wie gesagt, es geht nicht um die Verdammnis. Aber anscheinend wird dieser Tag auch schmerzhaft werden, weil wir zum Beispiel auch sehen werden und realisieren werden, Mensch, wie viel Mist wir auch getan haben auf diesem Fundament, auch als Christen. Wie viel wir hätten anders machen können und anders machen sollen. Wie viele Möglichkeiten wir nicht genutzt haben. Und wie viel Zeit wir verplempert und vergeudet haben. Und wie viele unnütze Worte wir geredet haben. Ich glaube, das ist der Schaden, die Reue, die Paulus hier meint, wenn an diesem Tag das offenbar wird und auch verbrannt wird. Aber es ist auch die Rede von großem Lohn für all das, wo wir uns wirklich treu im Kleinen für den Herrn eingesetzt haben, was vielleicht niemand gesehen hat nach außen. Das ist ja das, wo Jesus sagt, wir sollen treu sein im Kleinen und nicht meinen, hier die Oberhelden zu sein, aber treu sein. Und es wird belohnt. Wir erhalten einen Lohn auch. Ja, wir Evangelische, wir können es ja kaum hören, da geht es ja immer um die Gnade allein, die uns rettet und nicht die Werke. Das stimmt ja auch. Kommen wir ja gleich dazu. Aber trotzdem gibt es diesen Tag, wo auch unsere Werke beurteilt werden und wir Lohn erhalten werden auch entsprechend unserer Werke. Wie auch immer dieser Lohn aussieht, ja. Jesus redet ja auch einmal davon, dass es Plätze gibt in der Nähe seines Thrones und eher weiter weg. Da möchte ich jetzt nicht spekulieren, wie dieser Lohn aussieht. Aber es gibt Lohn. Und darauf dürfen wir uns freuen und dem dürfen wir auch nachtrachten und eben bewusst überlegen, was ist meine Haltung bei allem, was ich tue und nicht tue und bei allem, wo ich diene. Denn hier geht es eigentlich um die Gemeindearbeit, die Paulus beschreibt. Ja, die Korinther hatten ein Problem. Die haben gesagt, ich finde den Kephas super. Der ist der super Gemeindeleiter. Nein, ich finde den Paulus, der soll's machen. Der ist der einzig wahre Prediger bei uns. Nein, nein, der Apollos, dem seine Lehre, dem seine Predigt ist viel besser. Das ist kurz davor, vor dieser Stelle im ersten Korintherbrief. Und Paulus sagt, Leute, ihr denkt so fleischlich, ihr denkt so heu und strohig. Guckt doch auf Christus, auf das Fundament. Wir sind doch alles Diener im gleichen Garten Gottes. Und sind nur nichts anderes wie Leute, die gießen und pflegen. Aber Gott muss das Wachstum schenken. Also, da darf ich dich jetzt einfach mal bei diesem Gericht, wenn du das so hörst, Preisgericht, einfach ganz persönlich auch aufrufen. Lebst du in diesem Bewusstsein, dass auch du eines Tages vor dem Richterstuhl Jesu erscheinen wirst und deine tiefsten Motive auch deiner christlichen, deines Lebens, deines Dienstes offenbar werden? Diese Rede vom Preisgericht sollte keine Angst machen, soll keine Drohung sein, soll dich nicht unter Druck setzen. Ich habe mir vorgestellt, es ist wie so ein Eimer Wasser, den wir ab und zu mal wieder brauchen, der uns so ins Gesicht geschüttet wird. Ihr kennt das ja morgens, gell, wenn man so aufwacht und so verschlafen ist und verträumt ist und noch am liebsten noch sich dreimal umdrehen will. Und so geht's uns als Gemeinde doch oft auch. Wir sind müde, wir sind verschlafen, wir kriegen die Augen kaum auf und dümpeln vor uns her und vielleicht gibt es auch viele Sünden und vieles Verhaltensweisen, die wir so vor uns herschleppen und denken, ja, sei ja alles nicht so schlimm und Gott hat mich ja lieb und so weiter. Und da darfst du dir von diesem Text her jetzt einfach diesen, da geht's schon los, guck, ich komme langsam in Fahrt, ihr merkt es, diesen Eimer Wasser ins Gesicht schütten lassen. Aufwachen, aufwachen, aufwachen. Warum tust du, was du tust? Oder warum tust du nicht, was du tun solltest? Und wie wird die Beschaffenheit deiner Werke sein an diesem Tag, wo du dich vor deinem Herrn Jesus Christus offenbaren musst und wo Rechenschaft ablegen musst für jedes Wort und für jede Tat? Lassen wir unser Leben davon prägen, ja, davon, unser Handeln davon bestimmen auch, dass er wiederkommt und dass wir vor seinem Thron erscheinen dürfen. Und lassen wir uns von diesem Lohn auch motivieren und sagen, ich tue das nicht für Menschen. Ich tue das nicht für meine Ehre, diesen Dienst, der schwer ist, der Opfer mit sich bringt, den keiner sieht, den mir anscheinend keinen interessiert, wo die Welt mich vielleicht auslacht. Ich tue es für meinen Herrn. Und ich weiß, er wird es sehen und er wird es belohnen. Das darf dich auch motivieren und anspornen. Also, einmal Wasser ins Gesicht für dich. Und jetzt kommen wir zum nächsten aber, zum dem, was die Leute eigentlich meinen oder im Blick haben, wenn wir über das Gericht sprechen aus christlicher Sicht, nämlich das Weltgericht, das Endgericht, das sogenannte jüngste Gericht. Jesus redet auch vom Tag des Zorns, vom Tag des Herrn, vom letzten Tag. Und dort habe ich diese Stelle mitgebracht, eine der ja auch aufwühlendsten Stellen der ganzen Bibel aus meiner Sicht. Die große Endabrechnung Gottes. Dort heißt es, und ich sah in Offenbarung 20, Vers 11 bis 15, und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht flohen die Erde und der Himmel. Und für sie wurde kein Platz mehr gefunden. Dann sah ich die Toten, klein und groß, vor Gott stehen, und Bücher wurden geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens, und die Toten wurden danach gerichtet, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die darin waren, und sie wurden gerichtet, jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen, das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, der wurde in den Feuersee geworfen. Wir sehen hier einen großen weißen Thron und jemanden, der darauf sitzt. Und wir haben es in Johannes 5 gelesen, dass der Vater dem Sohn das Gericht übergeben hat. Und Jesus Christus ist der Richter. Jesus Christus ist unser Retter, unser Heiland. Amen. Halleluja dazu. Jesus Christus ist aber auch der Richter, der gerecht richtet, hat er auch gesagt in Johannes 5. Und vor seinem herrlichen Thron flieht die ganze Welt und sogar Himmel und Erde sind wie vor Ehrfurcht, ziehen sich vor ihm zurück und wissen nicht, wo sie hingehen sollen. Vor dieser Herrlichkeit. Und er, Christus, ruft und versammelt die ganze Welt, die ganze Bevölkerung, die ganzen Nationen, alle, jeder Mensch von den Toten wird heraufgerufen. Wie wir es auch in Johannes 5 gehört haben, dass es der Menschensohn tun wird. Und sie werden alle erscheinen vor dem Thron Gottes. Und es werden die Bücher aufgetan. Alle Menschen, groß und klein heißt es hier, stehen vor dem Richter Jesus. Und hier vor dem Thron kann sich also keiner mehr drücken. Hier vor dem Thron gibt es kein Ansehen der Person. Hier zählt nicht, wie viel Ruhm du hast in diesem Leben, wie viel Ansehen du hast bei den Menschen, wie viel Macht oder Geld oder Einfluss du hast. Hier vor dem Thron zählt es nicht, was für eine Machtposition du auf dieser Welt hast. Hier vor dem Thron steht der Obdachlose neben dem Banker und Manager. Und hier vor dem Thron sind wir alle gleich. Hier wird sich nicht mehr gerechtfertigt. Hier wird nichts mehr wegdiskutiert. Hier wird nichts mehr unter den Teppich gekehrt. Hier kommt alles ans Licht. Hier kommt alles auf den Tisch vor dem Thron. Hier kann sich auch nicht mehr rausgewunden werden oder bestochen werden oder sonst was. Hier ist nichts verborgen, so wie es auch heißt im Hebräer Kapitel 4. Na, Gottes Wort ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. Sein Auge durchdringt alles und Gott führt Buch. Es heißt hier, es werden die Bücher aufgetan. Es gibt Bücher, Gott führt Buch. Er dokumentiert unser Leben. Ja, das ist vielleicht für uns ja, ungemütlich, aber es gehört nun mal zur Wahrheit der Bibel dazu, dass Gott Buch führt. Im Kolosserbrief heißt es, dass gegen jeden Menschen ein Schuldbrief existiert, der gegen uns aussagt, der uns unter die Nase hält und vor die Nase hält, wo wir auch Gottes gute Gebote übertreten haben. Und ich darf dich einladen, mal dieses Gedankenexperiment mit mir kurz zu machen. Es ist schmerzhaft, das ist wie wenn man zum Zahnarzt geht, oder? Da weiß man, das wird schmerzhaft, das macht keiner gern. Aber wenn man nicht zum Zahnarzt geht, wird es schlimmer. Und man geht ja zum Zahnarzt, damit es besser wird, damit geheilt wird. Also, geh mir mal kurz zum Zahnarzt und stell dir mal vor, dass du um deinen Hals herum so ein Aufnahmegerät hast. Da haben wir auch eins hier vor, eins, so eins, was gerade meine Predigt zum Beispiel aufnimmt. Es hängt um deinen Hals herum und zwar von Geburt an. Und dort wird aufgenommen jedes Wort, was du sagst. Jedes unnütze Wort. Jedes harsche Wort. Natürlich auch jedes schöne, gute Wort. Aber wie viele Dinge, wie viel jede Lüge, jedes Schreien, jede Beleidigung, jede Verletzung. Oder auch eben jeden Moment, wo du den Mund nicht aufgetan hast, wo du ihn hättest auftun sollen. Und dazu kommt eine Kamera, die unser Leben filmt. 24 Stunden am Tag. Jede Sekunde deines Lebens ist so Gott ein Film, der offenbar ist, der alles sieht, selbst die Momente, wo du denkst, dass dich niemand sieht, sieht Gott. Die Dinge, die du tust, die niemand wissen darf und soll und die niemals jemand rausbekommen soll, werden aufgenommen, werden gesehen, sind sichtbar. Und dazu kommt ein Gerät, was es noch nicht gibt, was auch gut ist, dass es nicht gibt, aber Gott hat diese Fähigkeit, nämlich ein Röntgengerät für unser Herz, für unseren Charakter, für unsere Gesinnungen, für unsere Absichten und Motiven. Und auch das wird dokumentiert. Wie habe ich gedacht? Wie habe ich gefühlt? Wie ist meine Haltung dieser Person gegenüber? Die schlechten Gedanken, die Überheblichkeit, der Stolz, was auch immer. Und aus diesen drei Dingen, aus diesen ja, wird ein Film zusammengestellt, der an diesem Tag vor unseren Augen abläuft. Und der wie als Beweismaterial aufgeführt wird. Jetzt kommt Matthias Rupp, sein Film. Und der Film läuft ab vor mir und vor dem allmächtigen Richter, vor meinem Schöpfer, vor dem Herrn der Herrlichkeit. Und wie, jetzt mal ehrlich, wie lächerlich ist es, wie absurd ist es angesichts dieser Tatsache, dass Gott Buch führt und diese Bücher aufgetan werden. Diese weit verbreitete Irrglaube, dass wir Menschen einfach nur im Leben halt uns Mühe geben, ein paar gute Dinge zu tun und versuchen, die Böden zu meiden. Und am Ende der Tage wird Gott dann richten und er schaut uns an und er sieht, dass wir manches gut gemacht haben und manches nicht so gut. Und wir hoffen, dass wir etwas mehr Gutes getan haben als Schlechtes und dass Gott dann bei den Schlechten so ein, zwei Augen zudrückt und dann sagt, alles gut, komm rein in die himmlische Herrlichkeit. Wenn ich an mein Leben denke und mir diesen Film vorstelle, der über mein Leben existiert, diese Buchführung Gottes, wer kann da bestehen? Kannst du da bestehen? Kannst du freien Herzens sagen, diesen Film angucken, gemeinsam mit Jesus Christus auf dem Thron und sagen, ja, Jesus, läuft eigentlich bei mir, oder? Passt doch, oder? Kann ich ja rein, oder? In deine himmlische Herrlichkeit. Wenn jeder das bekäme, was er verdient, dann wären wir alle am Ende. Deswegen nochmal auf Vers 15, diesen schrecklichsten Satz in der Bibel. Wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, der wurde in den Feuersee geworfen. Das heißt, es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten an diesem Tag des Gerichts. Entweder dein Name ist in diesem Buch des Lebens eingeschrieben und dann kommst du nicht ins Gericht, wirst nicht nach deinen Werken beurteilt oder aber eben du stehst nicht dort drin. Und dann wirst du, werden diese Bücher aufgetan, dann wird dieser Film abgespielt und dann haben wir keine Chance. Das heißt, das ist eigentlich dieser schrecklichste Satz hier in diesem Vers, aber zugleich gibt er ja auch diese Hoffnung und diesen Ausblick mit diesem Buch des Lebens. Ja, da will ich ja eingeschrieben sein. Ja, was ist da los? Wer steht da drin? Sind das etwa die, die eben besonders gut waren und besonders fromm waren und bei denen, wo halt die Taten ein bisschen mehr waren als die schlechten? Nein. Wie gesagt, wenn Gott so Buch führen würde, dann würden wir alle versagen in der Hinsicht. Da ist die Bibel auch klar. Aber dort stehen diejenigen drin, die aus Gnade durch den Glauben freigesprochen sind durch das Blut des Lammes. Dieses Buch des Lebens wird auch Buch des Lammes genannt. Und im Johannes Kapitel haben wir ja auch gelesen vorher, dass wer mein Wort hört, sagt Jesus, und dem glaubt, der kommt nicht ins Gericht. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet, Johannes 3. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet. Das heißt, wer glaubt, der steht im Buch des Lebens. Und dem bleibt dieses Abspielen des Filmes erspart. All diese Film des Lebens, diese bösen Taten, diese Gedanken, die wir getan haben, dieses Böse, wird ausgeradiert, wird gelöscht werden. Und in Kolosser 2, wo es die Rede ist von diesem Schuldbrief, der gegen uns existiert, dort heißt es weiter, dass diese Anklageschrift, die unsere Verdammnis bezeugt, diese Beweislast, die so erdrückend ist, dass die vernichtet wurde durch Christus, dass sie weggetan wurde, indem sie ans Kreuz genagelt wurde. Und Gott denkt nicht mehr an unsere Sünde und Gesetzlosigkeit, wenn wir an ihn glauben und wenn wir Buße getan haben und uns mit ihm im Glauben verbunden haben. Dann nimmt er unsere Sünde und wirft sie ins tiefste Meer hinab und holt sie auch nicht mehr wieder hervor am Tag des Gerichts. Dann die ist weg. Das heißt, wenn wir unsere Sünden bekennen und im Glauben uns an Jesus festhalten, dann werden unsere Werke, dieses Buch, wo Gott Buch führt, dieser Film, das wird durchgestrichen, das wird ausradiert, das wird mit dem Blut des Lammes wird drüber geschrieben. Es ist vollbracht, die Schuld ist bezahlt, die Strafe wurde getilgt, ein anderer hat bezahlt für diese Schuld. Und nicht nur, dass es getilgt wurde, sondern unser Name wurde überschrieben. Es gab einen Wechsel, transferiert hinein in das Buch des Lebens. Nicht, weil wir so toll sind und uns verdient haben, sondern weil wir uns im Glauben kapituliert haben vor Jesus und er uns durch Gnade dann vom Reich des Todes hinein in das Reich des Lebens versetzt. Und es gilt für alle die, die verstehen und begreifen, dass Jesus am Kreuz nicht einfach nur für die Schuld der Menschen gestorben ist, sondern für meine Schuld, für meinen Film, für meinen Mist hing er dort. Und auch für mich gilt das Angebot, wenn ich meine Schuld dorthin bringe, dann nimmt er sie weg und er schenkt mir dafür seine Gerechtigkeit, wie wir das in diesem schönen Lied vorher gesungen haben. Er schenkt mir seine reine Weste, so dass ich jetzt, wenn Gott mich richtet, er nichts mehr an mir findet. Ja? Nicht, weil ich so eine reine Weste habe, sondern weil ich diese Weste geschenkt bekommen habe und angezogen habe von Jesus Christus. Kann er nichts mehr an mir finden, was es zu richten gibt. Und ich darf eingehen in die himmlische Herrlichkeit. Aus Gnade allein und um Jesu Christi willen allein, um seines Opfers allein. Das ist das Evangelium, das ist die gute Nachricht, die wir haben dürfen. Die frohmachende Botschaft. Die rettende Botschaft. Dass Jesus Christus in diesem Moment an Golgatha die Schuld der Menschheit nahm und meine Sünde hing auch dort. Und Gott in diesem Moment das gerechte Zornesgericht über ihn ergoss und er es ertrug, freiwillig auf sich nahm. Damit ich, wenn ich an ihn glaube, frei bin und eingehen darf in die himmlische Herrlichkeit, in das Buch des Lebens, das mein Name dort gefunden ist. Und das ist etwas Wunderbares und diese krasse Konsequenz auf der anderen Seite ist zugleich so traurig und so auffühlend und so heftig auch. Wer nicht im Buch des Lebens gefunden wurde, der wird in den Feuersee geworfen. Das ist die Konsequenz auch des Gerichts. Wer in diesem Leben jetzt schon gottlos leben will, der wird Gott auch los sein dann in Ewigkeit. Das gehört auch dazu und diese Wahrheit darf ich euch nicht verschweigen. Wer ohne Gott leben will im Hier und Jetzt, der wird auch sich selbst überlassen und ohne Gott leben in Ewigkeit. Und ein Leben ohne Gottes Güte und ohne Gottes Segen ist die Hölle. Manche Menschen denken ja, dass die Hölle schon hier auf Erden wäre. Aber Gott hält immer noch seine gute und freundliche Hand über jeden und über diese ganze Welt. Wenn er sie abzieht, dann ist es die ewige Verdammnis und das Schlimmste, was wir uns vorstellen können. Und Gott tut nichts anderes, als uns Menschen dann uns selbst überlassen und unsere Sünde überlassen. Wenn wir uns nicht ihm zuwenden und ihm unseren Mist abgeben, überlässt er uns selbst. Und deswegen möchte ich das euch einfach nochmal so am Ende so eindringlich auch, wie ich es versucht habe, euch weiterzugeben, aufs Herz legen. Wenn ihr das hört, es gibt eine Ewigkeit, die auf uns wartet. Es gibt nicht nur die 20, 30 Jahre Rente, die du investieren solltest, wo du vorausdenken solltest, sondern dieser Tag des Gerichts wird kommen und dann die Ewigkeit, wo eine große Scheidung passieren wird, wo es rechts oder links gibt, wo es schwarz oder weiß gibt, wo es Auferstehung zum Leben gibt, wo es Auferstehung zum Gericht gibt, wo es himmlische, ewige Herrlichkeit gibt oder Verdammnis und Pein und Qual. Das Leben ist so kurz und unsere Entscheidungen haben Konsequenzen für die Ewigkeit. Vor allen Dingen diese Entscheidung, wie nimmst du dieses Gnadenangebot Gottes in Christus an oder nicht? Und diese Frage, um noch vom Anfang aufzugreifen, wie stehst du persönlich? Darf ich so persönlich werden? Der Glaube ist immer persönlich. Was würdest du sagen, wenn du heute sterben würdest? Du weißt es nicht, wir wissen es nicht, wann dieser Tag kommt. Bist du bereit für diesen Tag des Gerichts? Würdest du dann vor Gott stehen und sagen, Gott, guck mal, ich war ja nicht so ein schlechter Mensch und so weiter und fängst an zu diskutieren? Dann tun wir die Bücher auf. Oder bist du bereit, weil du jetzt weißt, wenn ich jetzt sterben würde, würde mein Name geschrieben stehen im Buch des Lebens. Im Buch des Lebens. Hast du diese Gewissheit? Und wenn nicht, Paulus sagt, wir kennen nun auch die Schrecken des Herrn. Wir kennen und wissen, dass Gott auch ein heiliger und gerechter Gott ist. Und deswegen überreden wir jetzt auch Menschen und müssen wir selber auch wissen, wie stehe ich da an diesem Tag. Und wenn du hier bist und dir nicht sicher weißt, dann kann ich dir nur das Gnadenangebot Gottes einmal neu zusprechen und sagen, lass dich versöhnen mit Gott. Das Angebot ist da in Jesus Christus. Was du tun musst, ist einfach dein Leben ihm hingeben und mit allem Mist, was du hast, offen und ehrlich ihm sagen und bekennen und Buße tun und sagen, Gott, ich will ein Leben mit dir leben. Ich will nicht mehr ohne dich leben. Nicht nur hier in diesem Leben und auch nicht in Ewigkeit. Komm, du reinige du mich, heilige du mich, verändere du mich, vergebe du mir. Mach mich bereit für diesen Tag, denn es gibt einen zu spät. Gott wartet nicht mit seinem Gericht und wartet nicht, bis er wiederkommt, weil er vergessen hat oder weil er trödelt, sondern er gibt uns noch Raum und Zeit, Buße zu tun und uns ihm zuzuwenden und anderen Menschen von ihm zu erzählen und sie vorzubereiten auf diesen Tag. Das ist auch etwas, wo wir als Gemeinden eingeschlafen sind, wo wir diesen Wassereimer brauchen. Es gibt Dringlichkeit. Es gibt wichtige Dinge zu klären. Und wir sollten sie auch anderen Leuten sagen, unseren Nachbarn, unseren Familienmitgliedern, unseren Arbeitskollegen. Also, weißt du, dass der Name im Buch des Lebens geschrieben steht? Der Tag des Gerichts wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, aufwühlende Botschaft, und wenn ich sie jetzt schon ein zweites Mal gepredigt habe, Herr, und noch zweimal vor mir habe, dann macht es mich selbst auch ehrfürchtig und demütig, und ich bitte dich, dass du uns, ja, diesen Eimer Wasser immer wieder auch wirklich kalt den Rücken runterlaufen lässt und dass du uns zugleich aber auch vergewisserst deiner Gnade und deinem Wort, wo es auch heißt, es ist keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. So bete ich für jeden Einzelnen, der hier ist, Herr, dass er sich vergewissert und dass er sich im Glauben eines tiefen Frieden bekommt und auch eine Freude bekommt darüber, dass er im Buch des Lebens geschrieben steht. Und wenn nicht, oder wenn der Unsicherheit ist, Herr, dass du ihn auch nicht ruhen lässt, dass du Rastlosigkeit schenkst, dass diese Dinge geklärt werden, dass du den nächsten Schritt auch zeigst, dass du vor allen Dingen mit deiner warmen Dusche der Gnade und deines Blutes von Jesus Christus uns es so groß werden lässt, dass wir es verstehen und dass wir uns im Glauben dir zuwenden, Herr. Segne du diese Gemeinde hier, segne du jeden Einzelnen, der hier ist. Gib ihnen Kraft im Alltag, gib ihnen Freude, weil ihr Name im Buch des Lebens geschrieben steht. Wir preisen dich, Herr, und danken dir, dass wir mutig vor deinen Thron kommen dürfen, allein aus Gnade. Amen.